SRF 3.
Nach der Skepsis folgt die Erleichterung. So reagiert der Aktienmarkt auf die CS-Übernahme durch die UBS. Dann stabile Großbanken dank Regeln, wie es nach dem CS-Debakel um die Too-Big-to-Fail-Regelung steht. Und noch ist das Klima zu retten. Allerdings muss in Sachen Maßnahmen ein Zacken zugelegt werden, zeigt der aktuellste Weltklimabericht. Das die Themen jetzt bei Info 3. Am Mikrofon ist heute Abend Cosette Spinoza. Die Großbankenhochzeit auf Geheiß des Bundesrats hat heute viel zu reden gegeben, auch an der Börse. Nach der ersten Aufregung scheint sich die Lage zu beruhigen. Die Tageszusammenfassung von Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Am Vormittag zuerst die happige Korrektur. Die Aktien der Credit Suisse sackten nach der Notübernahme schlagartig auf ziemlich genau den Preis ab, den die UBS für ihre gestrauchelte Rivalin zu zahlen bereit ist, nämlich 76 Rappen. Damit hat der Markt nachvollzogen, was seit Sonntagabend die neue Realität ist. Die Schweiz hat künftig nur noch eine Großbank und die CS ist lediglich einen Bruchteil dessen wert, was sie noch vor wenigen Wochen am Aktienmarkt auf die Waage brachte. Weniger spektakulär, aber überraschender war, dass auch die UBS-Aktien zunächst massiv an Wert einbüßten. Doch am Mittag wendete sich das Blatt und die Titel drehten deutlich ins Plus. Offenbar scheinen die Investorinnen und Investoren der UBS zuzutrauen, dass sie sich mit dem Kauf der CS für günstige 3 Milliarden Franken nicht übernommen hat. Wie genau die einzelnen CS-Teile in die etwa doppelt so große UBS eingefügt werden sollen, darüber herrscht zwar noch keine Klarheit. Aber für viele erscheint es zumindest plausibel, dass die UBS dank der CS-Übernahme nicht nur an Größe gewinnt, sondern dereinst auch zusätzliches Geld verdienen kann. Soweit das heutige Verdikt der Börse. Ganz anders das Geschehen in der Politik. Hier gibt es Diskussionen über die künftige Bankenregulierung. Die Frage nach der Schuld am Niedergang der CS wird gestellt. Und auf dem Bankenplatz Zürich hat sich die kantonale Finanzdirektion daran gemacht, den finanziellen Schaden abzuschätzen. Das Verschwinden der CS als eigenständiger Bank werde sich negativ auswirken auf den Fiskus. Denn klar ist, es wird zu einem Stellenabbau kommen. Und das bedeutet, dass tendenziell weniger gut bezahlte Bankerinnen und Banker ihren Lohn in Zürich versteuern dürften.
Nun ist er bei mir im Studio, Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Kann man sagen, die Börse hat die Kröte einfach geschluckt?
Ja, ich denke schon, das kann man so sagen. Offenbar hat sich heute im Laufe des Tages die Meinung durchgesetzt, dass die Übernahme grundsätzlich Sinn macht, Sinn ergibt, auch wenn noch viele Fragen offen sind. Es zeigt sich bei einer ersten Auslegeordnung, die UBS hat mit der CS Schweiz, also mit der Schweizer Bank der CS, eine solide Bank gekauft, die in der Schweizer Wirtschaft sehr gut verankert ist. Auch das internationale Vermögensverwaltungsgeschäft der Credit Suisse ist wertvoll. Für die UBS, die ist ja heute schon sehr stark, hat einen klaren Fokus auf das Geschäft mit den Reichen und Superreichen, also der internationalen Vermögensverwaltung. Und da kann sie jetzt noch einmal zulegen, noch weiter wachsen. Also kurz vorläufig kehrt etwas Ruhe ein an der Börse. Die Sorgen sind verflogen, dass nun die Schweiz zum Schauplatz eines Bankenzusammenbruchs wird mit all den negativen Folgen, die das gehabt hätte.
Richtet sich nun der Blick vermehrt auf die internationale Entwicklung?
Genau, die nächste Frage dürfte sein in der Finanzgemeinde, wenn man so will, in der internationalen, was macht nun die amerikanische Notenbank? Erhöht sie kräftig die Zinsen am Mittwoch, um die Inflation zu bekämpfen, und nimmt sie dabei auch in Kauf, das Finanzsystem unter zusätzlichen Stress zu setzen? Oder nimmt sie eben Rücksicht auf die Verunsicherung durch die Serie von Bankenpleiten in den USA und schaltet einen Gang zurück in der Inflationsbekämpfung?
Besten Dank für diese Einschätzungen, Jan Baumann. Nachdem Bund und Nationalbank 2008 die UBS retteten, machte sich die Politik hinter die sogenannte Too-Big-to-Fail-Regulierung. Regeln für Banken, die so groß sind, dass sie nicht untergehen dürfen, weil sie sonst die Volkswirtschaft in eine Krise reißen würden und weil sie international eine Finanzkrise auslösen würden. Konkret wollte man die finanziellen Anforderungen so stark erhöhen, damit auch die Großbanken stabil genug sind. Doch taugt dieses Regelwerk tatsächlich? Aus dem Bundeshaus Oliver Washington.
Die historisch Interessierten mögen sich noch daran erinnern. Nach der UBS-Rettung 2008 diskutierte die Politik 2011 ausgiebig über die Too-Big-to-Fail-Regeln. Das Resultat war ein Gesetz, das offensichtlich nichts taugt, stellte gestern auch Finanzministerin Karin Keller-Sutter fest.
Ich habe auch viel darüber nachgedacht in den letzten Stunden. Jetzt hat man eine Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung und jetzt hat man einen Fall, der diese eigentlich gar nicht richtig abbildet. Und eigentlich kann man diese Instrumente, die vorgesehen sind, fast nicht anwenden.
Gemäß Too-Big-to-Fail-Regeln soll in einer Krise eigentlich das gesunde Geschäft von der Bank abgespalten und der Rest in Konkurs geschickt werden. Aber
das hätte, also ich würde sagen, mit ziemlicher Sicherheit eine Finanzkrise ausgelöst.
Das scheint plausibel, doch die Too-Big-to-Fail-Regeln gehen weiter. Mit schärferen finanziellen Anforderungen wollte man auch das finanzielle Fundament der Grossbanken stabilisieren. Und je stabiler dieses, desto größer das Vertrauen. Muss man hier also nachjustieren? Karin Keller-Sutter beantwortet diese Frage nicht direkt, aber ihre Aussage lässt erahnen, dass sie skeptisch ist.
Wissen Sie, Sie können Vertrauen nicht regulieren, Sie können auch, sage ich jetzt, kulturelle Fehler nicht wegregulieren. Das ist halt wieder eine andere Geschichte.
Tatsächlich? Marc Schöne, Bankenprofessor an der Universität Zürich, widerspricht.
Es gab nicht genug Eigenkapital für Credit Suisse.
Er ist überzeugt, dass mit mehr Eigenkapital die Krise der Credit Suisse, der Vertrauensverlust in die Bank und damit der Mittelabfluss der letzten Wochen und Monate hätte verhindert werden können. Denn mehr Eigenkapital bedeutet vor allem etwas.
Das ist viel mehr Stabilität. So weniger Rendite, wenn es gut geht, aber mehr Stabilität.
Marc Schöne kritisiert denn auch, dass die Politik nicht früher gehandelt hat. Tatsächlich forderten SP und Grüne schon bei der Too-Big-to-Fail-Regulierung 2011 eine substanziell höhere Eigenkapitalquote für die Grossbanken. Doch wollten die Bürgerlichen davon nichts wissen. Wenig überraschend, sagt heute der Fraktionschef der SP, Roger Nordmann.
Die Geschichte gibt uns eindeutig recht. Wir haben identifiziert, dass es große Risiken gibt mit den Großbanken und dass die Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung nicht ausreicht, um das vorzubeugen. Und die Bürgerlichen wollten absolut freie Hand an den Banken geben. Und das Resultat ist jetzt, dass die Schweiz 209 Milliarden in diese Rettung riskieren muss.
Die SP stellt deshalb nochmals die gleichen Forderungen wie 2011. Eine höhere Eigenkapitalquote zum Beispiel. Die Bürgerlichen zeigen sich heute gesprächsbereiter als damals.
Zu den Nachrichten mit Julia Villino. Die Europäische Union will der Türkei beim Wiederaufbau nach dem Erdbeben finanziell unter die Arme greifen.
Und zwar mit 1 Milliarde Euro, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Beginn einer Geberkonferenz erklärte. Weitere 108 Millionen Euro soll Syrien erhalten. Wegen des Krieges in Syrien hatte die EU 2011 ihre diplomatischen Beziehungen zu dem Land abgebrochen. Bei den Beben Anfang Februar waren im Südosten der Türkei und im Norden Syriens mehr als 50.000 Menschen ums Leben gekommen. Millionen sind obdachlos. Wir bleiben bei der EU. Die EU-Staaten wollen der Ukraine in den kommenden 12 Monaten 1 Million Artilleriegeschosse liefern, für rund 2 Milliarden Euro. Bezahlt werden soll die Munition aus EU-Mitteln, wie Nachrichtenagenturen berichten. Sie berufen sich auf Informationen von Diplomaten am Rand des EU-Außenministertreffens in Brüssel. Die Ukraine brauche im Krieg gegen Russland dringend Artilleriegeschosse, denn diese könnten in nächster Zeit ausgehen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau empfangen. Vor Beginn der Gespräche gratulierte Putin Xi zu seiner Wiederwahl als chinesischer Präsident und sagte, Russland sei offen, um sich chinesische Vorschläge für eine politische Lösung in der Ukraine genauer anzuschauen. Der chinesische Präsident Xi lobte die engen Beziehungen zwischen Moskau und Peking. Die beiden Länder seien Partner und würden eine umfassende strategische Zusammenarbeit pflegen. Der Staatsbesuch von Xi in Russland dauert insgesamt 3 Tage. Und noch eine Meldung aus Russland. Die dortige Justiz hat ein Strafverfahren gegen die Verantwortlichen des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag eröffnet. Dies, nachdem der Gerichtshof am Freitag Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen hatte. Ihm werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Laut der russischen Justiz ist eine Inhaftierung von Putin illegal, weil er als Präsident vor einer Strafverfolgung geschützt sei.
Info 3.
Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist noch erreichbar. Das steht im neuen Synthesebericht des Weltklimarats, der heute erschienen ist. Wenn allerdings die Staatengemeinschaft nicht rasch und drastisch die Treibhausemissionen senkt, dürfte dieses Ziel in die Ferne rücken. Klaus Ammann.
Wenn die Staaten so weitermachen wie bisher, wird sich die Erde um deutlich über 2, eher um 3 Grad erwärmen im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Die Folgen für Mensch und Umwelt werden deutlich gravierender, Stürme heftiger, Dürren langwieriger. Der globale Süden leidet am meisten unter dem Klimawandel, obschon er am wenigsten Schuld daran trägt. Die Hauptaussagen des neuesten Syntheseberichts kommen wenig überraschend, aber sie sind besser belegt als je zuvor. Zum Beispiel kenne die Wissenschaft die Risiken, die ein zusätzliches Zehntel Grad Erwärmung mit sich bringe, heute viel besser als noch beim letzten Synthesebericht vor 9 Jahren, sagt ETH-Klimawissenschaftlerin Sonja Senevi-Ratne, eine Co-Autorin des Berichts.
So, damals war zum Beispiel ein 2-Grad-Szenario schon betrachtet als ein eigentlich optimales Szenario. Jetzt mittlerweile wurde erkannt, dass eigentlich sogar mit 2 Grad wir sehr hohe Risiken eingehen würden.
Das 1,5-Grad-Ziel bleibe erreichbar, allerdings nur, wenn die Treibhausgasemissionen, die aktuell weltweit immer noch steigen, bis 2030 halbiert würden, erklärt Sonja Senevi-Ratne.
Es ist wirklich entscheidend, weil wir für eine Stabilisierung auf einem gewissen Temperaturniveau nur einen bestimmten CO2-Budget haben, weil das CO2 sehr lange in der Atmosphäre bleibt, mehrere Hunderte bis Tausende von Jahren.
In diesem Zusammenhang hat der Weltklimarat auch positive Feststellungen gemacht. Eine wachsende Anzahl Länder schaffe es beispielsweise, ihren CO2-Ausstoß inklusive der Emissionen durch Importe zu reduzieren, betont Anthony Pat, Professor für Klimapolitik an der ETH Zürich und ebenfalls Co-Autor eines Teilberichts.
Die Schweiz zählt zu den Ländern, wo unsere Inlandemissionen schon am Sinken sind, aber nicht zu den Ländern, wo das der Fall ist, wenn auch der Konsum mit eingerechnet wird.
Anthony Pat hofft, dass die Länder aufgrund des Berichts, den sie allesamt gutheißen, nun rasch mehr unternehmen. Denn
unser Bericht zeigt, mehr ist möglich, mehr ist kostengünstig. Es gibt Möglichkeiten, mehr zu tun, und das ist auch sehr notwendig jetzt.
Der neue Bericht des Weltklimarats wird auch als Grundlage dienen an der nächsten Klimakonferenz im Dezember in Dubai, wenn die Staatengemeinschaft, wie im Pariser Klimaabkommen vorgesehen, die Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel überprüfen und sich neue Ziele geben soll.
Zum Schluss noch der Blick auf Wetter und Börse, Julia.
Mit den Daten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.652 Punkten, ein Plus von 0,4%. Der Euro wird zu 99,30 gehandelt, der Dollar zu 92,64. Und das Wetter? Morgen ziehen zunehmend Wolkenfelder auf, diesmal rund 17 Grad.
Das war Info 3 am Abend. In wenigen Minuten gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf srf.ch/audio. Wir, das sind heute Salim Staubli, Julia Villino und Cosette Spinosa.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.